Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Willkommen zum Alti-Interview mit dem Titel Microsoft ist die bessere Nestle. Wir haben Herrn Bastian Bosse von der BRW Finanz AG im Studio. Er ist einer der Vorstände des Finanzinstituts mit Sitz in Braunschweig und Hannover. Die BRW Finanz AG ist in Finanz- und Vermögensfragen der Partner für Unternehmen und Privatkunden. Seine Karriere begann 1997 bei der Volksbank Braunschweig-Wolfsburg. Ein duales Studium begleitete die Ausbildung. Es folgten Positionen als Investment Manager und Leiter Asset Management bei der BRW Finanz AG. Dort ist er aktuell in der Geschäftsleitung tätig und Vorstand. Wir wollen heute von ihm lernen. Lernen, wie moderne Vermögensanlage funktioniert. Wir wollen darüber diskutieren, wie Tech-Werte und althergebrachter Konsum zueinander stehen und wie nachhaltig im Sinne von Sustainability und ESG-Kriterien er bzw. die Firma denkt. Ich begrüße Herrn Bastian Bosse. Willkommen im virtuellen Studio.
Hallo, Herr Salo.
Herr Bosse, was treibt Sie und was hat die BRW Finanz AG aktuell vor?
Ja, letztgenanntes, wir haben noch so manches vor. Was mich antreibt, das ist gar nicht so leicht zu beantworten oder vielleicht doch. Also auf der einen Seite treibt einen sicherlich die Erwartung, die von außen an einen gerichtet wird. Also konkret die Kundenerwartung, die sich einem anvertrauen, dass in zunehmender Anzahl, damit steigt das Vertrauen. Das heißt, das zu rechtfertigen, ist sicherlich ein Grund, aus dem ich jeden Tag aufstehe und das auch gerne. Der andere Grund ist, dass man selbst für sich immer wieder die Frage stellen sollte, ob man denn schon da ist, wo man sein könnte. Also konkret bin ich heute bereits der beste Bastian Bosse, der ich sein könnte. Und wenn man diese Frage kritisch beantwortet, ich tue das zumindest regelmäßig, dann sage ich nein. Dann sage ich, ich bin auf einem guten Wege für mich, aber ich kann mir durchaus vorstellen, an der einen oder anderen Stelle auch noch Verbesserungen vorzunehmen. Das heißt, das ist mein Antrieb auch, mein Hauptantrieb vielleicht sogar, dass ich gerne aufstehe, dass ich gerne zur Arbeit komme, mit dem Ziel, eben diesen einen Schritt mehr zu gehen als am gestrigen Tage, um entsprechend hinten raus noch besser werden zu können.
Jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Was sind die aktuellen Wünsche und Sorgen Ihrer Klienten und wie reagieren Sie darauf?
Zunächst erst einmal, denke ich, sollte man sich selbst da ein Stück weit zurücknehmen, den Menschen ehrlich zuhören und dann kriegt man auch schnell mit, dass die Sorge um das Thema Geld sicherlich eine wichtige ist, aber nicht die wichtigste. Der Alltag, wie Sie ihn erleben, wie wir ihn erleben, hat sich verändert in den vergangenen 12 bis 15 Monaten, spürbar verändert. Hier wieder etwas mehr Normalität zu spüren, ich denke, das treibt uns alle um und so erleben wir das auch bei unseren Kunden, in Gesprächen mit unseren Kunden. Die wünschen sich auch überwiegend mal wieder mehr Planbarkeit und die Rückkehr zur alten Normalität. Das ist sicherlich das eine Thema. Das andere Thema, die Menschen haben Sorge, unsere Kunden haben Sorge, natürlich auch Sorge um ihr Erspartes, Sorge um die Zukunft. Und zumindest da, denke ich, können wir die Sorge ein Stück weit lindern. Das heißt, hier nehmen wir die Wünsche unserer Kunden schon immer, jetzt umso mehr, da Corona ja auch den Alltag, wie bereits erwähnt, durchaus deutlich beeinflusst auf. Wir nehmen sie ernst, wir versuchen das Thema zu objektivieren, denn ganz oft ist es eben so, dass die mediale Landschaft wissentlich, unwissentlich auf eine ganz bestimmte Art und Weise berichtet, teilweise auch das Thema überstrapaziert und damit eher die Sorgen befeuert. Das versuchen wir etwas zu objektivieren, etwas zu relativieren. Und das, denke ich, sagen zu können, ist uns in den vergangenen Monaten und Jahren recht gut gelungen, sodass also die Sorge um das Thema Geld nicht die vorherrschende ist.
Die Aktienwerte entwickeln sich, vielleicht manchmal sogar zu gut. Bei Tech-Werten könnte der Eindruck entstehen, die Kursentwicklung hat sich von der realwirtschaftlichen Komponente abgekoppelt. Wie sehen Sie das?
Ja, auch dazu kann ich sagen, Herr Salo, es ist wie so oft, mal machen die Kurse die Nachrichten, mal machen die Nachrichten die Kurse. Aber ganz oft ist Erstgenanntes vorherrschend. Das heißt, ganz oft machen eben die Kurse die Nachrichten. Wenn man sich das anguckt, wie sich speziell die sogenannten Tech-Werte in den vergangenen Monaten, ich will sagen Jahren, entwickelt haben, dann ist es nur natürlich, dass auch Medienvertreter das aufgreifen und über diese teilweise fantastischen oder fantastisch anmutenden Entwicklungen dann auch entsprechend berichten. Begleitet mit Sorge. Besorge, warum? Sorge deswegen, weil viele von uns, auch viele unserer Hörer, vermutlich noch die Ereignisse, Erlebnisse um das Jahr 2000 herum in den eigenen Knochen spüren. Und ich kenne viele, die das eher negativ in Erinnerung haben. So gesehen hat der damalige Börsenaufschwung und anschließend Niedergang uns bis heute einen Bärendienst erwiesen. Denn natürlich, wenn Tech-Werte medial befeuert eben als hoch bewertet angesehen werden, dann werden immer schneller Vergleiche mit diesem Jahr 2000-Szenario laut. Das kann ich insofern aber beruhigen oder da kann ich beruhigen insofern darauf einwirken, weil wir das auch von unseren Kunden so gespürt haben. Wir haben das deswegen mal aufgenommen, haben versucht, das auch zu objektivieren, es zu relativieren. Und zwar wie folgt. Der Sektor Tech heute ist aus unserer Sicht aus mehrfachen Gründen nicht vergleichbar mit dem Sektor Tech um die Jahrtausendwende. Damals bestand dieser sogenannte Technologiesektor aus etwas mehr als 60 einzelnen Gesellschaften. Diese waren in der Spitze mit ungefähr 5 Billionen US-Dollar bewertet. Das klingt viel, ist heute auch immer noch nicht wenig Geld, aber heute braucht es gerade mal die drei großen amerikanischen A's, also Apple, Amazon und Alphabet, sprich Google, um zu einer gleichen, sogar noch leicht höheren Bewertung zu kommen. Gar nicht zu sprechen davon, dass es noch weitere 71 Gesellschaften heute gibt, die noch oben drauf gerechnet werden müssten, denn derer 74 Gesellschaften machen heute den US-amerikanischen Tech-Sektor aus. Diese drei genannten US-amerikanischen großen A's sind aber heute um ein Vielfaches profitabler. Sie generieren ungefähr 40%, also nur diese drei A's, generieren ungefähr 40% mehr Umsatz als damals der gesamte IT-Sektor. Sie haben ungefähr das Doppelte an Ergebnis, welches sie schreiben, und ungefähr das 2,5-fache an operativen Cashflow. Also das zeigt, dass allein schon von dieser Bewertungsseite das Szenario um die Jahrtausendwende nicht mit dem heutigen vergleichbar ist. Zumal dann, wenn man bedenkt, dass man niemals nur eine Entscheidung pro Aktie zum Beispiel trifft, sondern auch mal kontra etwas anderem. Heißt, ich muss immer auch relativ überlegen, ist die Aktieninvestition jetzt relativ gesehen denn auch von Vorteil. Ich gucke zum Beispiel auf den natürlichen Gegner der Aktienanlage, das sind die Zinsen überwiegend und die waren damals wie heute nicht vergleichbar. Damals, wenn ein deutscher Anleger sein Geld sicher und langfristig anlegen konnte um die Jahrtausendwende, bekam er diese sichere Anlage in Form von deutschen Bundesanleihen und das mit einem Coupon präsentiert von 5% in jedem Jahr. Versucht man Gleiches heute, steht dort noch 0,3% und das Ganze mit einem negativen Vorzeichen drauf. In einer ähnlichen Situation befinden sich auch die Rentenanleger global. Also die Alternativlosigkeit der Aktie wird nicht grundlos heute so stark auch dann fokussiert. Das alles ist richtig. Es ist aber auch nur ein Teil dieser Wahrheit. Wenn man einen weiteren Teil berücksichtigt, ich glaube, dann wird das Bild auch noch viel runder, nämlich auch inhaltlich hat sich der Sektor IT, haben sich die Gesellschaften, die den Sektor IT bilden, auch weiterentwickelt. Lassen Sie mich ein Beispiel wählen, das sicherlich den meisten bekannt sein wird, Microsoft. Microsoft stellt Produkte her, die wir im Alltag verwenden. Das war im Jahre 2000 auch bereits der Fall. Microsoft hat sich aber weiterentwickelt. Und man stelle sich nur vor, man hätte die vergangenen 12 bis 15 Monate ohne Produkte aus dem Hause Microsoft erleben dürfen. Ich will sagen, erleben müssen. Also man hätte auf Windows verzichten müssen. Man hätte auf Office verzichten müssen, auf Teams, auf LinkedIn. All das, denke ich, sagen zu können, sind Produkte, die sind heute für den beruflichen Alltag wichtig, sind deswegen vielleicht sogar für den gesamten Alltag mittlerweile ähnlich wichtig wie Produkte aus dem Hause Nestlé. Also in dieser Form, würde ich sagen, hat sich eine inhaltliche Weiterentwicklung ergeben, dass teilweise bereits Produkte von Produktanbietern, von Gesellschaften aus dem Sektor IT heute einen Stellenwert bekommen haben, der vor 20 Jahren so noch nicht existiert hat. Das ist Teil 1. Teil 2, der Sektor IT ist größer geworden, hatte ich bereits erwähnt. Heute sind es 74 Gesellschaften. Und die Gunst der späten Geburt hat eben dazu geführt, dass sobald irgendwie IT drauf stand, man hat es dann automatisch eben auch diesem Sektor IT zugerechnet. Unabhängig davon, ob es vielleicht inhaltlich einem anderen Sektor eigentlich zugerechnet werden müsste. Nehmen Sie eine Gesellschaft wie eine IPG Photonics. Eine Gesellschaft hier, der weltweite Marktführer für Faserlasertechnologie. Das heißt, die geschäftliche Tätigkeit schwankt dann in hohem Maße mit dem Industriegüterzyklus. und damit der chinesischen Makroentwicklung. Oder eine andere Gesellschaft, wie eine Gesellschaft der Intuit, bewusst gewählt, damit die Anfangsbuchstaben gleich sind. Das ist ein Anbieter, Anwendersoftware, US-amerikanische Einkommensteuererklärungen. Also drei im Grunde sehr verschiedene Gesellschaften. Microsoft, IPG Photonics, Intuit. Formal steht auf allen dreien IT drauf. Haben Sie ein Portfolio, welches nur aus diesen drei Gesellschaften besteht, halten Sie formal 100% IT. Inhaltlich halten Sie in Wirklichkeit aber Basiskonsum, Industrie und Software. Das heißt, Sie diversifizieren alleine bei diesem Aspekt schon einmal. Wenn man also all das zusammenfasst, dann hat die Bewertungsseite sich weiterentwickelt, ist nicht vergleichbar aus unserer Sicht mit dem Jahre 2000 schon mal auf absoluter Basis. Vergleicht man es relativ mit dem Zinsumfeld, war es damals von heute diametral verschieden und auch die inhaltliche Weiterentwicklung hat dermaßen stattgefunden, wie wir finden, dass darüber zu wenig berichtet wird. Und das lässt uns in der Summe durchaus auch darauf blicken und sagen, diese Weiterentwicklung hat dem ganzen Sektor gut getan und von daher sollte man damit nicht zu kritisch.
Welchen Stellenwert hat das Thema ESG bei Ihrer Asset-Allokation? Wie wichtig ist das Thema Nachhaltigkeit bei Ihren Investoren?
Das Thema Nachhaltigkeit hat so richtig Platz gegriffen erst in den vergangenen vielleicht 4, 5 Jahren, jetzt aber hinten raus auch mit zunehmender Geschwindigkeit. Das ist neu. Das heißt, auch bei den Investoren ist das neu. Wenn ich mich zurückerinnere, wir hatten gerade gesprochen über das Jahr 2000, dann war die Situation damals anders. Damals näherte man sich an mit teilweise grotesken Renditeerwartungen. Ich kann mich noch gut erinnern an Gespräche damals in alter Bankfunktion geführt von Kunden, die haben sich einem genähert und haben natürlich eine Renditeerwartung formuliert, wenn man gesagt hat, naja gut, Risikoszenario 3, 4, da kannst du vielleicht erwarten 8%. Dann fand das der Kunde erst einmal gut, aber nur so lange, bis man sagte, es sind 8% PA. Da war er enttäuscht, weil er im März 2000 die Erwartungshaltung hatte, dass es 8% pro Monat sein dürfen. Von daher, damals gab es also nur den Blick, so erinnere ich mich zumindest, auf die Rendite, also sehr eindimensional. Dann kam der Abschwung 2000 bis 2003, der neuliche Abschwung 2007 bis 2009. Da wurden Investoren vorsichtiger. Und diese vorsichtigere Herangehensweise hat dazu geführt, dass nicht mehr nur Rendite wichtig erschien, sondern auch das Thema Drawdown. Volatilität ist nicht das Gleiche, wird aber vielfach im Sprachgebrauch verwechselt, sodass also diese beiden Themen Rendite und in Anführungszeichen gesprochen Risiko dann zu berücksichtigen waren. Jetzt, wie bereits erwähnt, seit einigen Jahren kam so ein dritter Punkt, ein weiteres Standbein mehr oder weniger hinzu, ESG, Nachhaltigkeit. Unser Eindruck ist aber, ja, es hat sich etwas verändert. Investoren wünschen sich zunehmend mehr sogenannte nachhaltige Produkte. Aber ich glaube, unsere Branche als solches hat das noch nicht hinreichend vergegenwärtigt. Das ist, wie ich finde, ganz oft noch Marketing-Sprech. Ich will da niemandem zu nahe treten. Das ist mein rein subjektiver Eindruck. Wir zumindest aber haben für uns entschieden, auch bereits vor einigen Jahren, dass wenn dieses Thema doch zunehmend wichtiger wird und wir es auch schon immer für uns seit Gründung der BRW als wichtig erkannt haben, es war bei uns nie anders, wir haben das schon immer, so gut es zumindest für uns ging, auch berücksichtigen wollen und es auch berücksichtigt, dann sollte man das auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit im Portfolio spüren. Deswegen haben wir ein eigenes ESG-Team, eigene ESG-Analysten, die wir für diesen Sachverhalt beschäftigen, weil wir eben allein mit externen Ratingagenturen und deren Analysen nicht glücklich werden. Wir haben noch ein weiteres getan. Wir haben gesagt, wenn man Nachhaltigkeit ernst nehmen möchte, dann kann es nur eine Wahrheit geben. Dann kann man nicht aus unserer Sicht ein neues, separates Produkt neben eine bestehende Produktfamilie setzen und sagen, das eine ist nachhaltig. Dann stellt sich automatisch die Frage aus Sicht des Investoren, okay, und was ist das andere? Dann ist BRW ja offensichtlich nicht das eine, aber auch nicht das andere. Also was seid ihr eigentlich? Also wir sagen, man kann nur eines sein, das wollen wir und das sind wir auch. Wir sind nachhaltig, in unserer DNA ist das Thema verankert. Wir nehmen das Thema wirklich ernst, deswegen haben wir eben vor einigen Jahren als ESG noch wichtiger, auch in der Kommunikation mit dem Kunden wurde, nicht entschieden, ein separates ESG-Produkt neben bestehender Strategien zu stellen, sondern nochmal klar und deutlich zu betonen, dass das schon immer Teil unserer Philosophie, immer auch Teil unseres Portfolio-Managements-Prinzips gewesen ist. Und deswegen ist es eben Teil des bestehenden Produktportfolios.
Welches Fazit ziehen Sie jetzt und was erwarten Sie für die kommenden Monate?
Was erwarte ich für die kommenden Monate? Nun, wenn die Frage auf die kommenden Monate abzielt, dann muss ich den Kapitalmarkt und meine dortigen Erwartungen ausblenden. Denn das eine verträgt sich nicht gut mit dem anderen. Ich würde mir wünschen und auch erwarten wollen, dass sich das Leben, unser aller Leben, ein Stück weit normalisiert. Das, glaube ich, würde der Gesamtsituation durchaus zuträglich sein. Und das wäre auch schon die Antwort auf den ersten Teil der von Ihnen gestellten Frage, was ich für die kommenden Monate erwarte und mir wünschen würde. Wenn Sie die Frage auf den Kapitalmarkt abstellen, dann möchte ich Monate streichen und stattdessen Jahre hinschreiben. Denn es ist eine Krankheit, die in Deutschland leider weit verbreitet ist, dass man glaubt, am Kapitalmarkt im Wesentlichen spekulieren zu müssen. Ob das bewusst oder unbewusst ist, sei mal dahingestellt, aber dass man die Anlage immer irgendwie dann doch kürzerfristig denkt, obwohl sie eigentlich nur langfristig erfolgversprechend sein kann. Wir investieren in Gesellschaften wie Apple, Alphabet, Visa und wie sie auch alle heißen. Das tun wir nicht erst seit gestern, das tun wir seit mittlerweile 7, 8, 9 Jahren, seit es die BRW gibt teilweise. Und dann ist es eben normal, dass solche Gesellschaften auch mal Geld in die Hand nehmen und dann mal im nächsten Quartal oder im nächsten Jahr vielleicht nicht so viel Geld verdienen. Das ist auch gut und richtig so, solange sich die Investition mit Sicht auf die kommenden 3, 5 oder auch 7 Jahre dann auszahlen sollte. Wenn man diese Erwartung hat, dann sollte man auch sich an solche Gesellschaften langfristig binden, die Bereitschaft zumindest in sich tragen. Wenn man das hat, also bereit ist, langfristig mit solchen Gesellschaften in die Zukunft zu schreiten, dann darf man durchaus, wie ich meine, positive Erwartungen an diesen anhaltenden Kapitalmarktzyklus haben. Also kurzfristig, mit Blick auf die kommenden Monate, ist es eher eine private Hoffnung, um Ihre Frage zu beantworten, was das Thema Corona und Normalisierung anbelangt. Mittel- bis langfristig, wenn man diese Zeit mitbringt und dann wirklich am Kapitalmarkt nicht spekuliert, sondern investiert, glaube ich, dass man da in den kommenden Jahren noch richtig viel Freude wird haben können.
Das war Bastian Bosse von der BRW Finanz AG. Er hat uns gezeigt, warum Microsoft heute die bessere Nestlé ist. ESG wird tatsächlich gelebt und mit einem eigenen Team umgesetzt und er ist ein Freund des langfristigen Denkens. Vielen Dank für das wirklich interessante Gespräch, Herr Bosse.
Ich danke Ihnen, Herr Salo.
alti.de. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de